Gesundheit hören.
Es ist mal wieder jede Menge los in der Welt der Medizin und im Gesundheitswesen allgemein. Gerade erst waren wir auf dem Festival der Zukunft für euch, aber heute müssen wir eine weitere Spezialfolge nachschieben. Es geht gar nicht anders, denn wir sprechen natürlich auch hier bei der Dosis Wissen über das Thema Krankschreibung. Letzten Donnerstag war es, da hat Friedrich Merz erklärt, dass das mit den Regelungen etwas anders ausschauen soll. Die verpflichtende Krankschreibung soll ab dem ersten Krankheitstag kommen und zugleich wird die telefonische Krankschreibung abgeschafft. Und darüber müssen wir jetzt reden. Ich sage trotz allem und vielleicht gerade deswegen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 in der Früh, eigentlich in schnellen 10 Minuten. Es sei denn, die Regierung verkündet mal kurz so einen kleinen Mini-GAU, wie sie es jetzt gerade getan hat. Dann müssen wir länger sprechen und zwar mit einer Expertin heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Wir nehmen die Folge auf am 6. Juli. Es ist gerade 14 Uhr und ihr hört sie am 7. Juli 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und zu Gast heute bei der Dosis Wissen ist Verena Bentele. Sie ist Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland. Und ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt raten soll fürs Gespräch. Blutdrucktabletten vielleicht, einen kleinen Nerventee, ein Schnäpschen. Okay, das zugegebenermaßen kann ich bei der Dosis Wissen natürlich überhaupt gar nicht empfehlen. Ich bleibe bei dem Kaffee, denn Routinen erden uns ja auch ein bisschen. Und dann starten wir mal ins Gespräch zu diesem sehr brisanten Thema. Ja, Frau Bentele, ich sag erstmal herzlich willkommen hier bei der Dosis Wissen. Schön, dass Sie da sind und natürlich ein herzliches Dankeschön, dass Sie so kurzfristig Zeit hatten.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es ist ein spannendes, wichtiges Thema, zu dem ich mich gerne mit Ihnen unterhalte.
Ja, denn das wäre gleich mal meine erste Frage. Als Sie die Ankündigung von Friedrich Merz am vergangenen Donnerstag gehört haben, was war da Ihr erster Gedanke?
Naja, für uns als Sozialverband VdK ergibt es ehrlicherweise überhaupt keinen Sinn, dass Menschen ab dem ersten Krankheitstag und zwar ausnahmslos alle einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen müssen für eine Krankschreibung. Das ergibt ja durchaus Sinn, dass die ersten Krankheitstage eben auch Menschen zu Hause bleiben können, weil gerade wenn man etwas vielleicht Leichteres hat, eine Magenverstimmung, eine Erkältung, dann mag es ja auch manchmal gut sein, einfach 2 Tage im Bett zu bleiben oder zu Hause, nicht zur Arbeit zu gehen, niemanden anzustecken, auch nicht in der Arztpraxis zu gehen mit der Magenverstimmung und da noch andere Leute anzustecken, die vielleicht gerade da sind wegen der 24-Stunden-Blutdruckmessung, ergibt absolut Sinn. Und als ich das gehört habe, die Ankündigung, dass ab dem ersten Krankheitstag schon die Krankschreibung erforderlich ist, habe ich mir gedacht, naja, also ich vertraue da sehr viel mehr in die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die können das bei Menschen, die oft die oder manchmal die Eintageskrankheit haben, ja heute schon machen. Das kann man ja schon verlangen, dass ab dem ersten Krankheitstag eine Krankschreibung vorzulegen ist, als Maßnahme sozusagen. Aber bei den allermeisten Menschen machen wir die Erfahrung, und zwar wirklich durch die Bank mit allen, mit denen ich spreche, dass es Sinn ergibt, das den Personen selbst zu überlassen.
Diese Entscheidung wurde ja vom Bundeskanzler vor allen Dingen damit begründet, also diese Verschärfung, die es ja definitiv ist, mit, ich zitiere das jetzt, exorbitant gewordenen Krankenständen, die wir seit der Corona-Pandemie haben oder hatten. Er sagte ganz konkret, wir können uns diesen Wettbewerbsnachteil durch lange Abwesenheiten nicht länger leisten und so weiter. In Ihren Augen werden denn diese Maßnahmen helfen, um dann tatsächlich diesen Krankenstand in Deutschland zu verringern, also Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
In meinen Augen werden die Maßnahmen so nicht helfen. Das große Problem wird sein, und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich dann die Zahlen verändern. Wenn jemand schon zur Ärztin oder zum Arzt geht, dann werden viele Menschen bestimmt auch sagen, naja, schreiben Sie mich nicht 2 Tage krank oder vielleicht nur einen, sondern dann halt vielleicht gleich die ganze Arbeitswoche, weil ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Vielleicht ist es nach 3 Tagen wieder gut oder vielleicht ist es nach 5 Tagen gut, dann muss ich 2-mal zur Arztpraxis kommen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass für viele es entweder bedeuten wird, dass sie sagen, okay, aber dann gleich die ganze Arbeitswoche, und für die anderen, die das vielleicht nicht wollen oder können, für die das gar nicht so einfach möglich ist, einfach gleich zu einem Arzt, einer Ärztin zu gehen, die werden sich vielleicht auch krank zur Arbeit schleppen, was dann dazu führen kann, dass am Ende die Gesamtdauer der Krankheit länger ist, weil eben Personen sich krank zur Arbeit schleppen, krank arbeiten, Kolleginnen und Kollegen anstecken, und dann ist auch nichts gewonnen. Also was für mich einfach ganz klar ist, dieses Misstrauen gegenüber der Bevölkerung ergibt viel, viel weniger Sinn und ist für mich überhaupt nicht hilfreich. Hilfreicher wäre wirklich zu gucken, wie ist eigentlich am Arbeitsplatz zu gewährleisten, dass die Menschen da gut arbeiten können, dass sie Arbeitsbedingungen nicht krank machen, die Überforderung in manchen Jobs, vielleicht wie in der Pflege, wo oft Personalausfälle dazu führen, dass viele eben sehr, sehr belastet sind. Also was kann auch in der Arbeitswelt passieren, damit die Krankenstände zurückgehen? Das wäre für mich wirklich auch eine sinnvolle Diskussion mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der deutschen Wirtschaft, zu gucken, was können wir eben auch alle gemeinsam beitragen, damit unsere Beschäftigten gesünder sind.
Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, dieses gesünder sein, ne, in die Prävention kommen. Denn gerade, wir haben uns jetzt im Team dankenswerterweise mal die Zahlen genauer angeguckt, wie denn da eigentlich so die Verteilung sind. Und wir haben ja gerade bei diesen ganz kurzen Erkrankungen, sprich alles unter 7 Tage, das sind zwar die häufigsten Fälle, nämlich 71%, aber die wenigsten Tage, also nur 23% der tatsächlichen Krankheitstage, die kommen von diesen ganz kurzen Erkrankungen. Das, was den großen Batzen über 40% ausmacht, sind die Langzeiterkrankungen, also über 6 Wochen. Und da haben wir dann als ganz viele Gründe, die eben muskuloskeletale Erkrankungen, psychische Erkrankungen, was ja alles auch Dinge sind, die durch Faktoren in der Arbeit beeinflusst werden könnten. Das heißt also, es spielt genau in, Sie sprechen das an, ne? dass quasi diese hohen Krankheitstage, dieser große Anteil, dass das eigentlich verbessert werden könnte durch eine andere Herangehensweise.
Genau, also für mich ist wirklich der zentrale Punkt, mit dem wir uns ja alle auseinandersetzen müssen, was muss passieren, damit zum Beispiel auch mehr Menschen die Regelaltersgrenze gesund erreichen können, also bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, dass die Krankheitstage insgesamt weniger werden, die Langzeiterkrankungen weniger werden. Bei uns im Sozialverband VDK ist immer die Frage, was muss eigentlich passieren, dass weniger Menschen aus unterschiedlichen Gründen die Erwerbsminderungsrente beantragen. Und auch da sind die psychischen Erkrankungen eine der wirklich großen und häufigen Ursachen. Das wären für mich die spannenden Diskussionen. Und wie kann zum Beispiel erfolgreiche Rehabilitation, wie kann erfolgreiche Umschulung, Qualifizierung, wie können Präventionsangebote am Arbeitsplatz einen wirklich sinnvollen und wichtigen Beitrag leisten, dass mehr Menschen wirklich gesund in der Arbeit sind, zur Arbeit gehen können und weniger lange ausfallen. Das muss, finde ich, wirklich heute die spannende Frage sein für uns als Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die sozialen Sicherungssysteme. Ist das eigentlich der zentrale Punkt?
Ein zweiter Punkt, der ja quasi in der gleichen Ankündigung auch so nebenher erwähnt wurde fast, war die telefonische Krankschreibung. Die soll auch sicher fallen, auch weil sie so ein bisschen unter Verdacht steht, dass die für Krankschreibung ausgenutzt wird. Ist das so? Kann man das so stehen lassen? Also das ist natürlich das, was natürlich immer da mitschwingt, ne?
Ja, auch da würde ich sagen, das Misstrauen gegen die Bevölkerung ist hier nicht angebracht. Für viele Ärztinnen und Ärzte ist es auch ein wirklich gutes, probates Mittel, wenn sie eben am Telefon schon hören, jemand hat tatsächlich eine Erkältung, hat eine zu eine Nase, hustet, dass dann eben auch die telefonische Krankschreibung absolut Sinn ergibt. Und im besten aller möglichen Fälle haben natürlich auch viele Menschen ihre Hausärztin, ihren Hausarzt, die eben ihre Patientinnen und Patienten auch wirklich kennen und das ein bisschen auch einschätzen können. Also da würde ich auch auf das medizinische Fachwissen vertrauen. Das ist ein Punkt. Und der andere ist auch hier, die telefonischen Krankschreibungen machen jetzt nicht den Hauptteil der Krankschreibungen aus. Also auch da wissen ja die Ärztinnen und Ärzte genau, dass man schon für herausfordernde Situationen, längere Erkrankungen natürlich jemanden auch sehen muss dafür. Und deswegen ist für mich auch dieses Thema eher eins, das im Zweifelsfall wahrscheinlich die Arztpraxen eher füllen wird und das dazu führen wird, dass eben auch die, die eben vielleicht wirklich kommen mit einem dringenden Anliegen, dann vielleicht doch länger warten müssen. Also ich verspreche mir hiervon nicht den ganz großen Effekt.
Ja, wichtiger Punkt, also gar nicht der große Anteil. Es kann gar nicht so viel Missbrauch geben, wenn der Anteil derartig klein ist. Wir haben nochmal Zahlen rausgesucht. 2022 waren es 1,2% telefonische Krankschreibungen und 23 nur noch 0,9. Also wirklich verschwindend.
Ja, und die Botschaft ist halt verheerend. Also sorry, ich will gar nicht unterbrechen, ja. Aber das vielleicht zur Hinzufügung. Also die Botschaft ist einfach schwierig, auch gegenüber der Menschen hierzulande, wenn man ihnen sagt, wir misstrauen euch da prinzipiell. Da würde ich wirklich sagen, was in Vertrauen einzahlen würde, wäre eben, wenn wir im Gesundheitssystem wirklich mehr in Präventionsmaßnahmen investieren würden, mehr in Rehabilitationsmaßnahmen, in Sportangebote, Bewegungs- und Ernährungsangebote, die in Betrieben stattfinden, die von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Also das wäre wirklich eine vertrauensbildende Maßnahme, den Menschen ein Angebot zu machen und ihnen nicht nur zu sagen, du nutzt hier das System aus. Das finde ich als Botschaft einfach auch schwierig.
Vor allen Dingen, weil man ja auch betonen muss, dass theoretisch diese Ankündigung ja gar nicht sein hätte müssen, denn es kann ja der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch jetzt schon verlangen, dass man ab dem ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegt. Das ist jetzt bloß quasi die Grundeinstellung hat sich jetzt geändert, ne? Also ab dem ersten Tag ist es jetzt verpflichtend und alle Betriebe können das auch ändern, wenn sie möchten und jetzt soll es anders sein ab dem ersten Tag und dann, wenn man sagt, okay, Moment, wir wollen das aber besser und lockerer, sinnvoller handhaben, dann kann man das ja auch wieder drehen. Warum diese Verschärfung? Zahlt das mit ein in diesen Misstrauensgedanken?
Also die Verschärfung zahlt in jedem Fall ein in die Misstrauenskultur und ich würde wirklich auch klar sagen, jede und jeder, der als Arbeitgeberin und Arbeitgeber arbeitet, kennt ja so seine Leute, die gerne mal am Montag oder am Freitag einen Tag nicht da sind und das vielleicht auch wiederholt und mehrfach, das mag es durchaus geben. Da glaube ich schon auch dran, wenn es solche Fälle gibt, wenn das in der Firma bekannt ist, hat man ja heute, wie gesagt, die Möglichkeit, ab dem ersten Tag zu sagen, wir wollen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben und hat so eben wirklich auch einen Mechanismus, den ja Firmen auch schon einsetzen heute. Aber dass es jetzt eben wirklich die prinzipielle Anforderung wird, das ist wirklich für das Thema Vertrauen extrem kontraproduktiv. Denn vor allem für die Menschen, die wirklich verantwortungsbewusst sind, die sagen, Mensch, ich will meine Arbeit machen, ich will ja auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht weiter belasten, aber ich will die auch nicht anstecken und will krank zur Arbeit gehen. Für all die Menschen ist es eben wirklich zentral und wichtig, ganz klar zu sagen, wir vertrauen erstmal auch auf eure Einschätzung, auf eure Verantwortung und Selbstverantwortung und wollen euch hier mit Vertrauen begegnen und mit der Möglichkeit, eben wirklich auch 2 Tage zu Hause zu bleiben, dann wiederzukommen, gesund und fit und in der Arbeit weiterzumachen und nicht eben durch das Verschleppen von Erkrankungen wegen Verantwortungsgefühl zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt einfach weiter zur Arbeit. Gehe vielleicht auch am 3. oder 4. Tag nicht zum Arzt, sondern gar nicht, dass man dann Dinge verschleppt, da hat auch keiner was von.
Dieses Misstrauen geht ja noch ein bisschen weiter. Der Kreis ist ja durchaus ein bisschen größer noch gezogen worden, denn es wurde ja auch angekündigt, dass Ärztinnen und Ärzte, die fälschliche Krankschreibungen ausstellen, dann ebenfalls stärker bestraft werden sollen. Also das geht ja alles sehr, sehr deutlich in eine Richtung. Jetzt zu dieser Geschichte, naja, niemand muss ja. Ich habe nochmal nachgeguckt, sowohl Merz als auch Klingbeil haben dann danach in den Interviews, als das jetzt so große Wellen schlug, beide davon gesprochen, auf Nachfrage hin, dass zwar die Krankschreibung ab dem ersten Tag vorliegen muss, aber niemand muss deswegen sofort in die Praxis gehen. Können Sie sich erklären, was die beiden Herren damit genau meinen?
Also ich habe darauf keine Antwort. Vielleicht haben Sie eine Antwort darauf. Ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen, weil die Patientinnen und Patienten sollen nicht anrufen, sollen nicht in die Praxis gehen. Da frage ich mich natürlich jetzt meines Erachtens berechtigt, wie soll dann die Krankschreibung zu der betreffenden Person kommen? Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin ja auch überzeugt davon, dass die Ärztinnen und Ärzte, die sich in den letzten Tagen da ja auch kritisch zu geäußert haben, da auch noch keine gute Methode haben, wie das genau klappen soll. Und die Praxen werden deswegen jetzt einfach auch nochmal deutlich voller werden, weil halt immer mehr Menschen kommen, die sagen, ja, mir geht's gerade nicht so gut. ich kann heute nicht zur Arbeit und brauche die Krankschreibung auch ganz schnell, weil wenn ich jetzt morgen um 8 eigentlich zur Arbeit müsste, muss ich um 8 auch direkt in die Arztpraxis, muss mir da dann die Krankschreibung holen, kann da ja auch nicht bis nachmittags warten. Also da wird es sich einfach sehr knubbeln. Und wie das genau funktionieren soll, ohne dass die Menschen da alle hingehen, keine Ahnung.
Und alle sprechen jetzt natürlich zu Recht von den Praxen, die wir damit endgültig sicherlich in die Überlastung abrutschen lassen, wenn sie da jetzt nicht schon vorher hingen. Das ist ja je nach Region auch unterschiedlich, die Belastung. Allerdings ist mir auch aufgefallen, jeder Besuch bedeutet ja dann Untersuchung, Anamnese. Das heißt, ich brauche Zeit, aber ich kann das ja auch abrechnen. Ist ja auch richtig so, wenn ich das als Ärztin oder Arzt nicht könnte, kriege ich ja für meine Arbeit letztendlich gar keine Vergütung. Das heißt, also mindestens einmal pro Quartal passiert das dann. Ist das für die Kassen jetzt auch ein Problem? Also bei denen sieht es ja auch nicht gerade rosig aus, was die Kasse betrifft. Klappt damit das System zusammen?
Das wird wirklich spannend. Also das hat mich auch sehr gewundert bei dem Vorschlag, ob und inwieweit eigentlich die Auswirkungen abgeschätzt wurden. Die Frage, wie belastet das die Kassen, das ist eine Frage. Wie wird es die Honorare für Ärztinnen und Ärzte verändern, wenn es eben keine Budgetdeckel gibt? Wie wird es aber eben auch die Zahl der Tage verändern, die Menschen dann eben wirklich krankgeschrieben sind? Also sich in eine Praxis zu schleppen und sich dann einen Tag krankschreiben zu lassen, glaube ich einfach dran, das werden viele nicht machen. Die halt bislang eben einen Tag zu Hause geblieben sind, die werden jetzt mal mindestens sagen, 2, 3, 4 Tage nehme ich jetzt auf jeden Fall, weil sonst kann ich ja morgen wieder in die Arztpraxis traben. Und das kann, wenn man eh schon krank ist, dann irgendein U-Bahn oder Bus oder irgendwas nehmen muss oder Auto fahren muss selber. Wenn man vielleicht auch niemanden hat, der einen dahin fährt, was ja bei den allermeisten Menschen dann auch der Fall sein kann, weil vielleicht die Familie schon selber auch beim Arbeiten ist, wenn man allein lebend ist. Also werden ja viele Menschen auch einen sehr hohen Aufwand betreiben müssen. Und dann werden die sicherlich auch andere Entscheidungen treffen. Also ich kann mir auch wirtschaftlich vorstellen, dass das nicht den Spareffekt und Durchbruch hat und den Effekt, den sich Herr Merz, Herr Klingbeil, Frau Baas und alle, die das beschlossen haben im Koalitionsausschuss, erwünscht haben.
Ist diese Teilzeitkrankschreibung, über die bin ich jetzt bei der Recherche auch nochmal gestolpert, eventuell da ein Kompromiss? Also dass diese Möglichkeit, ich erläutere es mal kurz für alle, die jetzt nicht sofort wissen, was damit gemeint ist, dass man quasi Teilzeit in die Arbeit zurückkommt, kennen manche vielleicht vom Hamburger Modell, dass man eben nach einer sehr langen Krankheit das so macht, aber das ginge ja zum Beispiel auch eben, ich bin angeschlagen, ich kann aber noch nicht voll wieder arbeiten, ich mache aber 3 Stunden oder sowas.
Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil wie sollen Ärztinnen und Ärzte einschätzen können für jedes Berufsfeld, für jeden Job, für jeden Arbeitsplatz, wie viel ist da jetzt wieder machbar, wie viel ist da zumutbar? Und ich würde wirklich eher mich als Bundesregierung dran machen, die Modelle wie das Hamburger Modell oder das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement, also die Instrumente, die wir schon haben im Arbeitsmarkt, wo Teilzeitarbeiten schon geht, die eben auszubauen, vielleicht ein bisschen anzupassen, halte ich für zielführender als die Teilkrankschreibung, weil das wird auch riesige Herausforderungen mit sich bringen, für die in meinen Augen eigentlich keine Antworten da sind. Weil dann eben wirklich unterschiedlich sind die Arbeitgeber, die Ärztinnen und Ärzte, die Arbeitnehmer. Also es müssen so viele am Tisch sitzen im Prinzip und überlegen, wie schaut die Arbeit konkret aus, was ist mit dem Krankheitsbild machbar. Das wird in der Praxis und im Alltag zu einer riesigen Überforderung des Systems führen, weil so eine, wie man es aus anderen Systemen kennt, wirklich kleine Konferenz, wo das dann abgewogen wird und überlegt wird. Das ist ja für so eine Vielzahl von Menschen, die das betreffen wird, überhaupt nicht machbar. Und dann wird eben auch da sicherlich zur Entscheidung kommen, die vielleicht nicht so glücklich sind. Deswegen wäre für mich, wie gesagt, die Möglichkeit der Instrumente, die schon da sind, zu nutzen, die bessere.
Und wir haben jetzt vor allen Dingen über so Akutkrankheiten gesprochen, quasi, ja, wenn man so will, Feld, Wald und Wiese, ne? Husten, Schnupfen, Magen-Darm hatten Sie kurz erwähnt. Was aber immer wieder eingeworfen wird und was ja auch wirklich deutlich mehr Menschen betrifft, als man eigentlich so auf dem Schirm hat und ich glaube auch deutlich mehr, als die Regierung da auf dem Schirm hat, die chronisch Kranken, die also Migräne haben, die Endometriose haben, Multiple Sklerose, chronisch entzündliche Darmerkrankung, die also hoffentlich die meiste Zeit gesund und arbeitsfähig sind, aber immer wieder sehr unberechenbar Phasen haben, in denen sie genau das Gegenteil sind, nämlich überhaupt nicht arbeitsfähig. Was bedeutet denn das eigentlich für die?
Also es wird eine riesen Herausforderung. Ich hatte mal eine Kollegin, die Migränepatientin ist und die hatte dann wirklich einfach morgens zum Teil gar nicht mehr die Möglichkeit aufzustehen. Die lag im dunklen Zimmer, hat mir dann danach immer erzählt, dass sie sich eigentlich den halben Tag abgeschirmt hat, Decke über den Kopf gezogen hat oder sich übergeben musste, um das jetzt einfach mal beim Namen zu nennen. Für die ist es natürlich wahnsinnig schwierig, dann auch eine Arztpraxis aufzusuchen, dahin zu kommen, gut und sicher, ohne dass man jetzt vielleicht jemanden hat, der einen da im verdunkelten Auto hinfährt. Ich kann mir das irgendwie technisch auch überhaupt nicht vorstellen. Und gerade für diese Personengruppe, für die chronisch erkrankten Menschen, muss es schon irgendeine Lösung geben, weil da ist ja auch niemandem geholfen, wenn dann jedes Mal, wenn vielleicht mal ein oder zwei Tage nicht so gut sind, dann die Krankschreibung gleich für eine längere Zeit kommt. Das wird die Arbeitsbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten gerade für chronisch erkrankte Menschen deutlich beeinträchtigen. Und eigentlich muss es ja eher darum gehen, durch, wie gesagt, gute Angebote, durch das betriebliche Eingliederungsmanagement, das Hamburger Modell, durch gute Bedingungen am Arbeitsplatz, da wo es geht, eben vielleicht auch mal das mobile Arbeiten, was natürlich längst nicht in allen Jobs möglich ist, eben dann die Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass die Menschen dort eben weiter arbeiten können und eben wirklich auch gut arbeiten können. Und da können auch in Jobs, wo man hingehen muss, also physisch anwesend sein muss, an der Supermarktkasse, auf der Baustelle, in der Pflege und in ganz vielen anderen Jobs, können eben auch andere Möglichkeiten wie flexible Arbeitszeiten und ja Unterstützung des Arbeitgebers in der Suche nach der guten Möglichkeit, eben seine Potenziale einzubringen, können da in meinen Augen viel hilfreicher sein.
Also wir müssen zusammenfassen, da wurde ein Hauruck-Vorstoß gemacht mit wenig Blick fürs Ganze, was das eigentlich für Auswirkungen im ganzen System hat und sehr, sehr viele Menschen und PatientInnengruppen einfach vergessen.
Ja, ich würde das auch so sehen. Die wurden vergessen, beziehungsweise es wurden Effekte erwartet und vielleicht auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit versprochen, die in meinen Augen so nicht eintreten können. Und ich würde es gerade im gesundheitlichen Bereich immer mit Unterstützung und Vertrauen und nicht mit Misstrauen halten, weil das Menschen prinzipiell gesünder macht und uns als Gesellschaft auch kulturell weiterbringt.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Und auch an der Stelle natürlich nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass wir da bessere Nachrichten haben in den nächsten paar Wochen oder Monaten. Mal gucken, was daraus wird.
Ja, vielen Dank und politisch gute Besserung.
Ja, so ganz unrichtig mit der politisch gute Besserung ist das ja nicht. Das war eure Dosis Wissen heute zur Krankschreibung. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass man da nochmal eine Dosis Wissen extra zu machen muss, aber mussten wir. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, jetzt bin ich so im Flow mit langen Folgen und Gesprächen, da höre ich gerne weiter, dann habe ich jetzt einen Hörtipp für euch. Und zwar ist eine neue Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie erschienen mit dem schönen, irgendwie jetzt auch gerade passenden Titel Bloß nicht zu leise sein, wie ich mich als Ärztin durchsetze. Zu Gast ist diesmal Dr. Anna Magdalena Zielke. Sie ist Chefärztin für Radiologie und interventionelle Therapie und sie spricht mit unserer Chefredakteurin Julia Rotherbel über Vorbilder und Selbstzweifel, über Mentorinnen und Mentoren und weibliche Führung und darüber, dass Ärztinnen auch Raum einnehmen müssen, wenn sie sich unter Männern durchsetzen wollen. Den Podcast Frau Doktor übernehmen Sie findet ihr wie immer überall dort, wo ihr Podcasts hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.